Ganz herzlich willkommen zur 9. Folge der Bremer Bilderbuchgespräche, der ersten Folge im Jahr 2021. Mein Name ist Marc Kudlowski und ich begrüße meine liebe Kollegin Elisabeth Hollerweger.
Hallo Marc, schön dich zu hören nach einer kleinen Pause. Wie ging es dir über die Weihnachtstage mit der Lektüre, die wir in unserem letzten Podcast ausgewählt haben?
Ja, das ist ein schöner Einstieg für unsere StammhörerInnen. In der vergangenen Folge hat ja jeder von uns dem anderen ein Überraschungspaket mit zwei bildbasierten Erzählmedien zugesandt. Ich habe von dir Ein eiskalter Fisch, das Bilderbuch, zugesandt bekommen und an Follow, die Graphic Novel. Und ich würde vielleicht kurz gerne etwas zu der Graphic Novel an Follow sagen, weil du da ja etwas unentschieden warst, wie du das Ganze einsortieren sollst bzw. bewerten sollst.
Ja, da bin ich sehr gespannt.
Ja, ich war total positiv überrascht. Also das war auf jeden Fall ein Buch. Also ich sage jetzt ganz bewusst Buch, um alle Erzählungen, die ich in letzter Zeit mir gewissermaßen reingezogen habe, damit einzuschließen, das mich total gefesselt hat. Nicht gleich zu Beginn, aber Richtung Ende der Erzählung, ich will jetzt hier auch nicht allzu sehr spoilern, hat es mich wirklich nachdenklich zurückgelassen und das vor allen Dingen auch dadurch, wie raffiniert mit der Erzählperspektive umgegangen wird. Und das fand ich ganz großartig. Also ich weiß nicht, ob ich unaufmerksam diesbezüglich war oder ob das raffiniert gestrickt war. Mir ging es ähnlich wie mit The Sixth Sense mit Bruce Willis. Da hatte ich auch diesen Mindfuck-Moment im Kino seiner Zeit. Und hier ging es mir ähnlich. Und ich finde das wirklich eine ganz tolle Graphic Novel, die ich allen Hörerinnen und Hörern gerne ans Herz legen möchte. Also holt sie euch. Ihr werdet es bestimmt nicht bereuen.
Das ist sehr schön. Damit motivierst du mich selber auch nochmal reinzuschauen. Mir wurde es ja zwischenzeitlich ein bisschen zu esoterisch und abgedreht. Aber dann werde ich vielleicht jetzt mit dem Hinweis selber auch nochmal reinschauen können und ja, deinen Deutungsansatz und hoffen, dass es mich dann irgendwann auch packt. Ja, bei uns war natürlich der Grinch jetzt zeitpunktbezogen sehr beliebt. Also selbst meine inzwischen, ja, 14 und 16 Jahre alten Kinder wollten das dann noch vorgelesen haben am Weihnachtsabend. Von daher hast du die ganze Familie beglückt. Und der Outlaw ist natürlich auch sehr spannend und hat aber jetzt an Weihnachten gar nicht für so viel Gespräch gesorgt wie der Grinch. Super, dann sind wir ja auf jeden Fall mit den Päckchen auch noch weiter beschäftigt gewesen über unseren Podcast hinaus. Und vielleicht ja unsere Hörerinnen und Hörer auch. Heute haben wir ja auch einen Comic oder eine Graphic Novel uns vorgenommen, die du vorgeschlagen hast. Kannst du vielleicht nochmal, jetzt nachdem ich es gelesen habe, habe ich mich das auch öfter gefragt, nochmal sagen, warum du den Titel vorgeschlagen hast? Also was hat dich daran angesprochen und wie haben sich deine Erwartungen vielleicht auch erfüllt im Nachhinein?
Ja, da kann ich an das Vorangegangene anknüpfen. Auf Deutschlandfunk wurden auch Geschenketipps verteilt und ein Geschenketipp stammte von Anke Kuhl vom 15.12.2020. Also Anke Kuhl ist ja auch eine in der Kinder- und Jugendbuchszene ganz bekannte Illustratorin, die auch selbst Kindercomics gestaltet, zum Beispiel Lehmriese lebt. Und sie hat diesen Kindercomic bzw. diese Graphic Novel, ich glaube, das lässt sich nicht unbedingt kategorisieren, in welche Schublade diese Erzählung zu stecken ist. Sie hat diese empfohlen, ist aber dabei recht unspezifisch geblieben, hat eher auf die visuelle Ästhetik abgehoben, auf die wir dann später auch noch eingehen werden. Und dann bin ich auf die Seite des Verlages gegangen und habe gelesen, dass ja, die Erzählung viele Verweise auf Alice im Wunderland enthält. Und da bin ich doch hellhörig geworden, weil mich natürlich immer Phänomene der Intermedialität interessieren. Und hier habe ich dann eine Art transmedialen Wanderstoff erwartet. Und diese Erwartung wurde auch nicht gänzlich enttäuscht. Aber die Funderwollen war doch etwas anderes, als ich dann zunächst gedacht habe. Wir können uns ja vielleicht der Erzählung nähern, indem wir kurz erläutern, um was es geht. und dann versuchen auseinanderzunehmen, ja, wie die Erzählung aufgebaut ist.
Ja, ich glaube, dass da auch schon die erste Schwierigkeit bestehen könnte, oder? Wenn man jetzt, also ja, wenn man jetzt zusammenfasst, worum es geht. Also ich versuche es mal und du ergänzt vielleicht, oder? Wir können es ja mal so versuchen. Also für mich geht es um ein Mädchen, das in ihrer aktuellen Familiensituation des Campingurlaubs mit der Patchwork-Familie unzufrieden ist, da ihren Platz noch nicht gefunden hat innerhalb dieser Familie und deswegen wegläuft in den Wald. Und da begegnet sie dann fantastischen Figuren, denen sie folgt und mit denen sie dann eintaucht in eine fantastische Welt. Innerhalb dieser fantastischen Welt geht es dann auch so ein bisschen turbulent zu, weil die Gruppe, auf die sie stößt, mit dem Verlust von anderen Mitgliedern der Gruppe zu kämpfen hat, die nämlich gefangen genommen worden sind. Und jetzt macht sich sozusagen der verbliebene Teil auf, um die Gefangenen zu retten. Und das Mädchen wird zum Teil dieser Gruppe. Da kommt es dann zu einigen Komplikationen, sodass diese Befreiung missglückt und das Mädchen mit den Verbliebenen noch Freien dann versucht, die nun auch Gefangengenommenen gemeinsam mit den anderen Gefangenen genommen zu befreien und da auch nochmal verschiedene Abenteuer durchlaufen und bestehen muss, bis das dann am Ende gelingt und sie schlussendlich auch wieder zu ihrer Familie zurückkehrt. So, Marc, was habe ich jetzt alles vergessen, was dir vielleicht noch wichtig wäre oder wo würdest du den Fokus setzen bei der Zusammenfassung?
Ja, ich würde vielleicht nochmal beim Titel starten. Also die Funder wollen ist ja der Titel der Erzählung. Und da habe ich mich erstmal gefragt, okay, ist das jetzt eine Verfremdung von die Wundervollen? Und was bewirkt eigentlich diese sprachliche Gestaltung? Da habe ich nochmal nachgeschlagen, wie die Erzählung im französischen Original heißt. Und da heißt sie Les Vermeils. Und auch das ist ein Kunstwort, eine Veränderung. Also auch hier wurden zwei Buchstaben vertauscht. Es müsste wahrscheinlich eigentlich Merveille heißen und Merveille heißt zu Deutsch Wunder. Also die Übersetzung ist da recht nah am Original. Und ich habe mich gefragt, okay, was bringt diese sprachliche Gestaltung, dieser Verfremdungseffekt, was generiert das? Und da ist vielleicht schon der erste Ansatzpunkt, dass man über den Titel allein schon sensibilisiert wird dafür, dass es hier um Fantastik im weiteren Sinne beziehungsweise um einen Titel der fantastischen Kinderliteratur im engeren Sinne geht. Die Funderwollen selbst ist der Name von pferdeartigen Wesen. Es wird zunächst nicht explizit darauf hingewiesen, dass die Pferde so heißen. Es wird zunächst angedeutet und später bestätigt sich diese Vermutung. Und diese Funderwollen, diese Pferde, werden von dem Bösewicht in der Geschichte, dem Kaiserkater, wie er heißt, gesammelt. Und diese Funderwollen erinnern stark an My Little Pony. Das kennen wahrscheinlich die meisten unter euch, eine Kinderserie, die in den 90er Jahren recht populär war und ein Reboot in den, 2000er oder 2010ern erfuhr und mittlerweile wirklich sehr populär ist. Es gibt auch die Bronies, also männliche Fans, die sich als Ponys verkleiden, aber das nur als Nebengleis. Dieser Verweis ist recht plausibel, weil eben Kaiser Kater diese sammelt und My Little Ponies waren auch kleine Puppen bzw. Figuren, die man gut sammeln konnte und die quietschbunt gestaltet waren und jedes Pony hatte durch kleine Applikationen, also nicht nur durch die Farbe, sondern zum Beispiel auch durch Glitzersterne oder Glitzerstreifen, gewisse individuelle Züge. Und das haben diese Funderwollen nicht direkt, sondern erst dadurch, dass dieser Kaiserkater ihnen diese aufdrucken lässt durch seine Wachen. Ja, und jetzt merkt man schon, okay, da geht ja einiges drunter und drüber. Da sind ja wirklich reichlich Verweise enthalten. Und so müssen wir jetzt wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt die Erzählung noch versuchen weiter auszudifferenzieren, immer mal wieder auf die Verweise zurückkommen. Also man merkt schon, ganz stark angelehnt, ich würde sagen, der komplette Plot ist so strukturiert wie Alice im Wunderland oder es ist eine starke Referenzialität auf dieser Ebene gegeben. Das liegt zum einen daran, dass dieses Mädchen sich von ihrer Familie entfernt, beziehungsweise Alice entfernt sich ja von jetzt weiß ich gar nicht, ob ich der Verfilmung von Burton auf den Leim gehe, also da ist es die Festgesellschaft, wie es im Original war, habe ich schon wieder vergessen, und stürzt ja in diesen Kaninchenbau. Und Joe, das Mädchen, also die Protagonistin von Die Funderwollen, geht durch einen Eisenbahntunnel und kommt dann auf der fantastischen Ebene an. Und die fantastische Ebene in Alice im Wunderland wird ja beherrscht von der Herzkönigin, die eine Tyrannin ist. Und hier ist der Tyrann Kaiser Carter. Also hier wechselt das Geschlecht, aber die Konstellation ist ähnlich. Die Herzkönigin hat auch ihre Wachen, genauso wie der Kaiser Carter. Und sie unterjocht das Volk und genauso tut es der Kaiser Carter.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant in dieser Parallelität und auch letztlich ja im Titel, auf den du ja zu Recht jetzt gerade nochmal eingegangen bist, hat man ja das wie bei Alice im Wunderland auch angedeutet. Ne? Also das Wunder wird ja sozusagen durch diese Wortneuschöpfung verfremdet, aber ist noch sichtbar im Titel letzten Endes auch. Und ich finde auf jeden Fall auch ganz interessant, dass ja dieses ja titelgebende Element, diese Pferde, ja erstmal gar nicht so in ihrer Relevanz deutlich werden. Ne? Ich habe auch am Anfang dann immer gedacht, ja, was hat denn der Titel eigentlich jetzt mit der Geschichte zu tun? Und das entpuppt sich ja erst so nach und nach. Und dann entfaltet es aber, finde ich, auch wieder so sehr gesellschaftskritische Themen mit Domestizierung und Machtübernahme über andere Wesen, die ja dann in freier Wildbahn gar nicht mehr vorkommen und so weiter. Genau, also das fand ich dann ganz spannend, dass man solche neben den intertextuellen, interkulturellen Bezügen auch Verweise auf gesellschaftskritisch zu sehende Themen findet, vereinzelt.
Das kann ich nur unterstreichen. Was ich auch erst später erkannt habe, also man merkt, glaube ich, uns schon an, dass man einiges erst im Laufe der Erzählung richtig versteht, was zunächst nur angedeutet ist. Also das Buch ist 150 Seiten dick. Es ist nicht nur die sprachliche Gestaltung auf der Textebene, sondern auch die Bildsprache, die immer mehr Sinn macht. Nämlich, wenn man sich das Cover einmal ansieht, wenn ihr euch das vielleicht einmal aufruft, dann seht ihr, das sind ja knallige Farben. Also das erinnert ja an Regenbogen, Zuckerwatte, quietschbunt, ein bisschen pastellig auch, aber auch irgendwie frisch. Und wenn man das Buch in der Hand hat, dann sind der vordere und der hintere Buchdeckel sowie der Buchrücken rein haptisch und in der Form, wie die Farben abgetönt sind, beziehungsweise in der Darstellung, wie die Farben abgetönt sind, auch irgendwie wieder ein bisschen klassisch. Klappt man das Buch allerdings auf, ist das Vorsatzpapier knallrosa pink. Also da habe ich sofort gedacht, ui, das ist ja wohl Augenzucker im besten Sinne. Und das nimmt auch die Erzählung bzw. die Autorin etwas selbstreferenziell an einer Stelle auf, nämlich auf Seite 130. Da spricht ein adliger Kater vielleicht als Vertreter der Hochkultur, denn die meisten Verweise sind auf die Buchkultur. Also My Little Pony ist der einzige Verweis in der Erzählung, den ich auf die Populärkultur dechiffriert habe. Ich kann diesen ganzen Süßkram nicht mehr sehen. Also dieses Überzuckerte, und dieses Überzuckerte wird natürlich vor allen Dingen durch die Funderwollen, also durch die My Little Ponys verkörpert, was im Übrigen auch immer eine Kritik an den My Little Ponys war, dass das furchtbar verniedlicht ist, furchtbar stereotypisierte Figuren sind.
Ja, aber das ist an den Ponys, finde ich, wirklich süß. Die sehen ja nicht aus wie die kitschigen My Little Ponys, sondern sie sehen aus wie die Pummelponys. Da gibt es auch so verschiedene Karikaturen und so, finde ich, ist dieser Stil übernommen. Das sind so pummelige, einfach bunte Ponys, denen man das auch total abnimmt. Ihre Charakterzüge, sie sprechen oft in Alliterationen. Das ist also insgesamt schon ja wieder gebrochen, dieses sehr kitschige von den Little Ponys, finde ich. Auch wenn der Verweis völlig offensichtlich ist, wird er ein bisschen relativiert, könnte man sagen, dadurch, dass es halt so knuffige Ponys sind und nicht so kitschig aalglatte.
Ja, genau, da hast du ganz wichtigen Punkt getroffen, meines Erachtens, nämlich dieses Relativieren, dass man das Gefühl hat, okay, dieser Aspekt ist hier ja jetzt ganz stark oder man geht da in eine Interpretationsrichtung und dann wird das wieder durch die Erzählung durchkreuzt, dass sie dann wieder ein Gegengewicht schafft. Und dieses Spiel mit Sprache, dieses Ausloten wird nicht nur bei diesen Beispielen, die wir gerade genannt haben, offenkundig, also durch die Alliteration oder auch durch die Bildsprache, sondern auch weitere textsprachliche Sprachspiele finden sich, zum Beispiel Leere versus Leere, also wenn man das phonologisch betrachtet als ein Homonym, oder die Laune von Kaiser Kater sei hundsmiserabel, oder an einer Stelle werden Erbsen gezählt im wortwörtlichen Sinne. Also da wird schon viel versucht, die Erzählung aufzulockern und auf verschiedenen Ebenen Highlights zu setzen.
Ja, wir haben ja auch Verweise neben Alice auch Verweise auf Schneewittchen zum Beispiel durch ein giftigen Apfel beziehungsweise drei Äpfel, die präsentiert werden und von denen dann einer offensichtlich giftig ist. Wir haben auch auf der Bildebene Verweise auf Robin Hood und auf Zendax Max von den wilden Kerlen. Und ich glaube, dass es eben sich so puzzelartig auch zusammenfügt. Ne? Jeder sieht was anderes, jeder kann seine eigenen Helden und Heldinnen vielleicht darin entdecken, wenn man genau hinschaut und sich auch diese Bilddetails, die du ja gerade auch schon erwähnt hast, genauer anschaut. Ich finde, das sind auch manchmal so einfach witzige Szenen dabei, wo dann so Fledermäuse einfach nur rumhängen und die haben aber so eine Mimik, wo man so richtig sehen kann, okay, die sind gerade total genervt. Also ne, das sind so kleine Stellen im Buch, die dann das so nett machen, die aber auch das irgendwie ja erfordern, dass man genau hinguckt und eben auch vielleicht ein zweites Mal hinschaut. Also ich finde, am Anfang braucht man, also da habe ich doch eine Weile gebraucht, bis ich reingekommen bin und bis mich die Geschichte gepackt hat. Und sobald man dann aber sich vielleicht auch ein bisschen entschleunigt hat, weil die Handlung baut sich eben doch ein bisschen gemächlich auf, kann man auf solche Sachen achten und dann eröffnen sie da ganz verschiedene Rezeptionsebenen.
Ja, da würde ich vielleicht anschließen. Also dieses schwer hereinkommen in die Geschichte, dieses Problem ist meines Erachtens hausgemacht. Also da wäre ich auch schon beim wesentlichen Kritikpunkt. Den können wir ja jetzt ruhig schon ansprechen oder ich spreche meinen Kritikpunkt an. Also die Geschichte ist ja der fantastischen Kinderliteratur zuzuordnen. Und auf der fantastischen Kinderliteratur kann man das Zwei-Welten-Modell heranziehen, um die Geschichte einzuordnen. Dieses Zwei-Welten-Modell nach Nikolajewa von 1988. Und dann ist es entweder so, dass das fantastische Wesen in die real-fiktive Welt eintritt, zum Beispiel bei Das Sams von Paul Maar, oder es gibt einen Übergang in die offene sekundäre Welt, wie hier der Fall, oder zum Beispiel Alice im Wunderland, oder es gibt eine geschlossene sekundäre Welt, die keine Schnittmenge hat mit der real-fiktiven Ebene, zum Beispiel wie bei Der Herr der Ringe. Und meines Erachtens ist hier das Problem bei der Erzählung, dieser Übergang in die offene sekundäre Welt, den wir hier haben, symbolisiert durch den Tunnel. In anderen Erzählungen, zum Beispiel bei Erich Kästner, der 35. Mai, ist es der Wandschrank. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, den Übergang zu gestalten. Bei Harry Potter das entsprechende Bahngleis und so weiter. Und der Übergang in die fantastische Ebene hat eigentlich immer für die real-fiktive Ebene eine Funktion, nämlich dass auf der fantastischen Ebene Du-Themen verhandelt werden durch äußere Handlung. Diese Du-Themen wirken aber zurück auf das Ich des Protagonisten oder der Protagonistin auf der real-fiktiven Ebene. Das heißt, auf der real-fiktiven Ebene muss zunächst ein Konflikt vorhanden sein, den meist das Kind nicht lösen kann, dann den Übergang auf die fantastische Ebene findet und dort durch äußere Handlung, durch Gefahren, die gemeistert werden, es kann auch eine Art Heldenreise sein, ja, eine Entwicklung stattfindet, die dann auf das Ich auf der real-fiktiven Ebene innerlich zurückwirkt, ohne dass dort Handlung vollzogen wird. Und hier finde ich es problematisch, dass unklar ist zu Beginn im Rahmen der Exposition der Erzählung, warum Jo denn von ihrer Familie wegläuft. Es lässt sich nur mit ganz viel Vorwissen erahnen, dass da vielleicht ein familiärer Konflikt vorliegt, dass sie aber in einer Patchwork-Familie groß wird. Das lässt sich wirklich nur also ganz düster erahnen, dadurch, dass die vermutlich Schwestern vom Alter her relativ weit von ihr entfernt sind. Aber das ist meines Erachtens noch nicht ein Merkmal, durch das man davon ausgehen kann, okay, dort liegt eine Patchwork-Familie vor. Und deswegen finde ich, dass zunächst die Handlung auf der fantastischen Ebene im Dunkeln bleibt hinsichtlich ihrer Funktion, bis dann mehrmals thematisiert wird, dass Scheidung der Eltern ein Problem für Jo darstellt, in dem immer wieder dieses Thema punktuell aufgegriffen wird.
Genau, also sie sagt an einer Stelle, meine Stiefmutter ist eine richtige Hexe, und im Gespräch mit Nook, mit der sie sich sozusagen aus dieser fantastischen Welt anfreundet, sagt sie dann eben auch, dass sie ihre Mutter nicht vermisst, weil die sich ja unbedingt scheiden lassen wollte. Aber so diese Konfliktsituation, aus der das Eintauchen in eine fantastische Welt notwendig wird, die bleibt tatsächlich so ein bisschen in den Ansätzen stecken, da würde ich dir recht geben. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass man nicht so richtig erstmal reinkommt in dieses Geschehen und in diesen inneren Konflikt, der dann über eine fantastische Ebene aufgelöst werden muss. Das ja, würde ich dir zustimmen, finde ich auch einen wichtigen Punkt auf jeden Fall, dass dadurch vielleicht ein bisschen gebremst wird oder orientierungslos ist, wo die Geschichte überhaupt hin möchte.
Ja, also ich habe mir notiert, dass Jo, Maurice und Pompon, die drei können als Gefährten bezeichnet werden, als sie auf ihrer Reise sind, um ja, die Familie oder den, ich weiß nicht, ob man Clan sagen kann, aber die Guten der Geschichte zu retten, dass es da erst deutlich wird, dass Jo ihr Scheidungstrauma überwinden will, dass ich das auf Seite 108 folgende ausgemacht habe. Das ist natürlich erst bei 2/3 der Erzählung relativ spät.
Ja, das ist auch eine super Szene. Also die drei kommen dann zu so einer Hexen-WG, könnte man sagen. Also es sind drei Hexen, auf die sie da stoßen. Und in dieser Szene hat sich für mich auch ja, die Dynamik endlich mal entfaltet, könnte man sagen, weil diese Hexen reden über lebensrelevante oder für sie lebensrelevante Themen wie Liebe und einem ja, Geliebten nachschmachten, darauf warten, dass er endlich sich meldet, darüber nachdenken, warum er sich nicht meldet. Und während diese Hexen reden, hängt das kleine Mädchen an ihren Lippen und versucht irgendwas davon zu verstehen oder zumindest erscheint es auf der Ebene so, was die sagen und versucht dann auch den eigenen Bezug herzustellen. Also das, was du auch gerade gesagt hast, dass sie dann auch ihre Probleme benennt. Meine Eltern haben sich scheiden lassen und mein Vater hat jetzt eine neue Frau und dann ja, relativieren die Hexen hier wieder. Ne? Und ist es denn so schlimm? Und es gibt doch immer auch noch andere Menschen, die man lieben kann unter so vielen Menschen auf der Welt und so. Also das ist ganz interessant hier in dieser Szene. Aber vielleicht auch ein bisschen spät, dass die Dynamik hier so sichtbar wird plötzlich.
Ja, da bist du bei einem guten Punkt. Also Dynamik ist auf jeden Fall eine Stärke dieses Kindercomics beziehungsweise der Graphic Novel. Ich finde vor allen Dingen an solchen Stellen, eine davon hast du gerade benannt, wenn man da mit Jens Thiele rangehen würde, könnte man vielleicht vom geflochtenen Zopf sprechen, dass in der Erzählung sich immer mal wieder abgewechselt wird, wie erzählt wird, nämlich dass Text und Bild gemeinsam erzählen, dass aber auch zum Teil nur das Bild erzählt. Und wenn nur das Bild erzählt, dann wird es wirklich zum Teil filmisch. Also man kommt dann auch in schnelles Blättern hinein. Also allein im Rezeptionsprozess entfaltet sich da eine gewisse Dynamik. Eine andere Stelle, wo das der Fall ist, ist also, dass der filmische Eindruck entsteht, bei der Darstellung der Ereignisse in der Burg, als man erstmals mitbekommt, was passiert da in der Burg von Kaiser Carter, da erinnert das an eine Parallelmontage, wie die verschiedenen Gruppen der Guten dort agieren und immer wieder hin und her gewechselt wird. Also ich will nicht sagen, das erinnert an 24 mit Sutherland, aber es versprüht eine gewisse Dynamik, sodass man, was nicht unüblich ist für das Medium Comic, hier von gewissen intermedialen Bezügen zum Medium Film sprechen kann. Und das macht dann richtig Spaß, finde ich. Ein anderer intermedialer Bezug ist auf das Musical, wenn an einigen Stellen, wo auch fast nur das Bild erzählt, passend dazu Lieder auf der textlichen Ebene eingestreut werden und dadurch die Ereignisse gerafft werden. Also das erinnert schon fast an einen Disney-Film.
Ja, spannend in Bezug auf die Erzählebenen finde ich auch die Szene, in der Jo mit ihren Gefährten sich dem Bereich der verlorenen Kinder auch nähert. Und wir können ja sagen, dass in dieser fantastischen Welt es sozusagen zwei erzählte Räume gibt. Das eine sind diese ganzen Stationen, die Jo mit ihren Gefährten durchläuft, um letztlich die anderen zu befreien. Und der andere Raum ist eben dieses Gefängnis, die Burg an sich, und der Bezug wird dann hergestellt dadurch, dass innerhalb dieses Gefängnisses Nook, diesem kleinen katzenähnlichen Wesen, von der Mutter vorgelesen wird und die Mutter liest dem Kind vor von der Ebene des Vergessens, ein Ort, wo man die Erinnerung verliert, und während sie dem Kind sozusagen im Gefängnis vorliest, durchläuft Jo mit ihren Gefährten diese Ebene des Vergessens. Und dann wird die ausgestaltet und da findet dann so eine erzählerische Verknüpfung statt. Das sind natürlich so Elemente, die sehr spannend sind, wenn man auf so unterschiedlichen Ebenen dann auch Dinge wieder zusammenführt.
Ja, mir ist auch gerade noch eine Idee gekommen. Also durch die Räume, die du gerade skizziert hast, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Man könnte das natürlich auch so deuten, dass der Raum des Schlosses ein Verweis auf Alice im Wunderland ist. Also da ist der Plot ja relativ nah an dem, was in Alice im Wunderland passiert. Und diese Reise der Gefährten, okay, erinnert vom Titel sofort an Herr der Ringe, aber die einzelnen Stationen, dass die auf verschiedene Märchen oder Sagen verweisen, die Station der drei Hexen, aber auch so etwas wie, ich muss jetzt einmal kurz überlegen, was das noch war. Von was hast du gerade gesprochen, wo
Also
die
von
auch.
dieser Ebene des Vergessens, da sind nämlich zum Beispiel Max aus Zendax, wo die wilden Kerle wohnen, und auch Robin Hood sind da bei dieser Ebene der verlorenen Kinder letzten Endes auch. Das fand ich auch total interessant. Ich glaube, hier könnte man wahrscheinlich noch mehr intertextuelle Verweise finden. Ich dachte mir, da sind noch ein paar mehr Kinder, die vermutlich auf irgendetwas anderes verweisen, was ich vielleicht jetzt auch gar nicht so kenne aus dem kulturellen Kontext.
Ja, ich habe den Nebel, in dem sie sich aufhalten und von dem die Gefährten gewissermaßen verführt werden, als Verweis auf Ronja Räubertochter gedeutet. Dort gibt es auch einen Nebel, aus dem die Unterirdischen kommen und versuchen, Ronja in das Reich der Unterirdischen hinabzuziehen. Also es würde bedeuten, dass sie stirbt. Und ja, da habe ich das Gefühl, dass die Gefährten dort ja auch, wenn nicht sterben sollen, dann doch verrückt gemacht werden sollen, also infantilisiert werden sollen vielleicht.
Ja, das stimmt. Und das sind ja gleichzeitig dann auch so ewige Kinder da gefangen. Es hat mich gewundert, dass Pippi Langstrumpf nicht auch aufgetaucht ist.
Ja, ist es Robin Hood oder ist es Peter Pan? Da war ich total unsicher.
Oh, okay. Ja, das kann natürlich auch sein. Die sehen.
Würde vielleicht besser passen inhaltlich, wenn
ja,
es
das
Peter
stimmt,
Pan
hast du
wäre.
recht. Ah ja, ja, hast du wahrscheinlich recht. Ja, siehst du, so puzzelt es sich dann zusammen, wenn man mit mehreren Blicken drauf guckt.
Ja, auf jeden Fall. Was ich auch merkwürdig im besten Sinn fand, also du hast ja schon gesagt, dass der Titel auch mehrfach adressiert ist, also es ist schwierig zu sagen, welche Altersgruppe er ansprechen soll, auf jeden Fall auch Erwachsene. Und auf den Seiten 79 bis 81, da fand ich das schon etwas aufstörend, aber jetzt nicht negativ, dass der bis dahin eher gemütliche Maurice plötzlich die angreifenden Sumpfratten regelrecht schlachtet, wie in einem Splatter-Film.
Ja, das stimmt, genau. Also so ist es so ein Sammelsurium aus unterschiedlichen Genres, aus denen sich auch bedient wird. Auf jeden Fall interessant. Und letztlich bestätigt sich dadurch so ein bisschen die Rezension von Florian Birnmeier, der gesagt hat, dass es eine fantasiereiche Lektüre ist, die die Wunder im Kleinen findet. Das hat sehr meinen Rezeptionsprozess wiedergespiegelt. Also, dass man ein zweites Mal hinschauen muss, dass man auf das Kleine, auf die kleinen Details achten muss und sich dann das erst in der Gänze entfaltet, wie es vielleicht auch ja, intendiert ist.
Ja, auf jeden Fall, die Erzählung braucht einiges an Vorwissen, damit man das wirklich genussvoll rezipieren kann.
Es gibt ja neben der gerade erwähnten sehr positiven Rezension von Florian Birnmeier auch noch eine sehr oder eher kritische von Andreas Platthaus. Da würde ich dich gerne nochmal fragen, was du davon hältst. Ich habe hier zum Beispiel den Satz, nur leider macht Judy nichts aus dieser überoffensichtlichen Übernahme, also von Alice im Wunderland, über die wir gerade schon gesprochen haben, sodass man das schale Gefühl bekommt, sie wolle eher kaschieren als honorieren, bei wem sie da geklaut hat. Und was er auch noch am Ende anbringt, dass eben das weder Erwachsene noch Kinder anspricht, also im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was uns eigentlich immer vorschwebt mit der Crossover-Auswahl an Titeln. Genau, vielleicht hast du zu einem der beiden Zitate oder zu beiden auch noch irgendwie eine Meinung oder ja, einen Punkt, den du noch anbringen könntest.
Ja, vielleicht zu dem Kaschieren statt Honorieren. Also in der Vorbereitung auf die heutige Folge ist mir erst bewusst geworden, wie häufig Alice im Wunderland mehr oder weniger deutlich Eingang in die Populärkultur findet oder gefunden hat. Christine Lötscher hat da Ende letzten Jahres eine ganz tolle Monographie herausgebracht, die heißt Die Alice-Maschine, Figuration der Unruhe in der Populärkultur. Und sie geht so weit, dass nicht nur ja, einzelne Anleihen an Alice als ja, Einfluss von Alice im Wunderland auf Erzählungen in der Populärkultur gedeutet werden sollten, sondern allein schon wie die Erzählung von Alice gestaltet ist. Denn wenn man sich das Original, also ich habe es mir nochmal angehört, als Hörbuch anhört, bin ich völlig ratlos zurückgeblieben. Also ich habe wirklich gedacht, okay, das ist eine episodisch erzählte Geschichte aus völligem Nonsens. Also die Erzählung will, ich weiß gar nicht, was sie will. Und alle Adaptionen interpretieren dieses Grundgerüst und gestalten es aus, sodass es ja auch eine gewisse inhaltliche Kohärenz erlangt, zum Beispiel die Verfilmung von Tim Burton. Und sie nennt zum Beispiel als Einfluss von diesem Nonsens oder von dieser Rätselhaftigkeit, die die Erzählung im positiven Sinne entfaltet, auch Einflüsse auf Twin Peaks. Und das fand ich dann wirklich ganz interessant, dass man das so weit ausdeuten kann. Und ja, insofern finde ich es überhaupt nicht negativ. Also ich weiß gar nicht, wie hätte sie es herausstellen sollen, dass sie da Carol honorieren will. Also es ist so offensichtlich und aktuell bei Netflix die Serie Alice in Borderland. Also ich habe auch nicht in der ersten Folge wahrgenommen, dass dort irgendwie eine große Verbeugung vor Lewis Carey stattfand. Und es ist so offensichtlich, dass dort Anleihen gemacht wurden und man kann es auch wirklich mit einem Schmunzeln gutieren. Also ich weiß nicht, was er da negativ sieht.
Ich glaube, er führt es dann so ein bisschen noch aus, dass es eben so viele Möglichkeiten gegeben hätte für ironische oder auch ganz ernsthafte Bezüge, aber dass die Grenzen des Erzähltalents dann gnadenlos offengelegt werden. Also er sagt dann auch, diese Grenzen liegen offensichtlich in der Fähigkeit für Kinder zu schreiben und dass diese Grenzen offensichtlich der Künstlerin nicht bewusst waren und dass der Verlag sie auch nicht erkannt hat. Also so führt er das dann letztlich zusammen, diese beiden Punkte.
Ja, du sagtest ja, dass er auch Bezug nimmt, also in unserem Vorgespräch sagtest du das, auf Rosalie Blum, auf ihr Erstlingswerk bei Reprodukt, das auch 2015 als Film erschienen ist. Und ich glaube, das hatte er in besserer Erinnerung und dementsprechend war vielleicht die Erwartungshaltung geprägt bei ihm.
Ja, das kann natürlich sein. Das ist auch immer interessant, sich das im Diskurs anzuschauen. Woraus resultieren Verrisse? Also manchmal sind die ja dann breiter aufgestellt. Jetzt bei dem Buch habe ich jetzt eigentlich nur den gefunden. Aber wie werden die dann, also wie kann man die wieder einbetten in einen größeren Diskurs? Und das ist bestimmt der Fall. Also ich glaube auch, dass er eben von diesem Erwachsenen-Comic mit diesem Blick ausgegangen ist und zugegangen ist auf dieses Buch und dann natürlich mit dieser Erwartungshaltung enttäuscht wurde. Und ja, das Crossover-Potenzial, das wir aber ja jetzt schon sehen, würde ich sagen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich sehe das vor allen Dingen auch derart, um vielleicht dann noch einen kleinen Einschub zu machen. Ich habe mich auch gefragt, okay, warum hat Reprodukt diesen Comic, diese Graphic Novel in ihr Sortiment aufgenommen? Und ich finde, bei Reprodukt steht sie nicht schlecht neben der Hilda-Serie, zum Beispiel von Luke Pearson, die mich auch immer mit einigen Fragezeichen zurücklässt. Hier die Funder wollen mit weniger Fragezeichen, aber das ist für mich schon plausibel, warum sie den Titel verlegen.
Genau, und das negiert er eben und genau darauf nimmt er auch Bezug. Er sagt auch, ja, die haben doch so tolle Kindercomics mit Hilda und jetzt machen sie sowas. Das ist auf jeden Fall interessant. Aber ich glaube eben genau, vor dem Hintergrund nochmal zu sehen, was erwartet man und was kriegt man. Das ist ja im Prinzip auch unsere Einstiegsfrage gewesen. Und wie kann man dann mit einem zweiten und dritten Blick vielleicht auch seine Erwartungen an das anpassen, was man bekommt. Ich finde auf jeden Fall noch ganz super und sehr in der Zeit ein Zitat, das aus diesem Gefängnis stammt, also als diese ganze Riesenfamilie oder der Clan, wie du ihn vorhin genannt hast, im Gefängnis ist, sagt einer davon, eingesperrt sein ist schlimm genug, aber dann noch mit der Familie der Horror. Ich würde sagen, das ist so das Zitat für die Corona-Zeit, oder? Also ich glaube, da kann man heutzutage sehr viele Menschen mit ansprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich ein guter Abschluss. Und ich hoffe auch, dass alle Hörerinnen und Hörer jetzt eine Idee von der Geschichte bekommen haben, dass sie für sich entscheiden können, dass prinzipiell was für sie ist, mit dem sie sich vielleicht näher auseinandersetzen wollen. Also auf reprodukt.de findet sich auch eine kleine Leseprobe, dass man da mal einen Eindruck von der visuellen Ästhetik in der Erzählung selbst erlangen kann.
Ja, auch wenn es jetzt richtig schwierig war, darüber zu sprechen, ne, weil es eben so viele Ansatzpunkte gibt. Aber ich hoffe, wir haben gute Punkte rausgegriffen.
Ja, ich hoffe auch. Ja, wie geht es nächsten Monat weiter? Das war die Januarfolge. Für die Februarfolge haben wir ja auch schon Programm. In der Februarfolge wollen wir uns dem Angebot von Löwe Wau widmen. Löwe Wau ist eine Kinderbuchreihe, in der verschiedene Titel verlegt werden, die auch mittlerweile zu Serien ausgebaut wurden, die vor allen Dingen Lesemuffel ansprechen sollen. Man könnte auch kurz sagen, das sind vor allen Dingen Comicromane. Im Stile der Gregs Tagebuch-Tradition ohne Tagebuchstruktur zu haben, also Textbilderzählungen, die stark comichaft geprägt sind. Und da haben wir vom Verlag ein umfängliches Angebot bereitgestellt bekommen. Und das wollen wir gemeinsam mit einem Gast, wenn alles gut läuft, dann sichten und versuchen, im Hinblick auf die Qualität einzuschätzen.
Ja, das wird auf jeden Fall auch spannend. Das Paket kam gestern und ich bin deswegen auch schon sehr vorfreudig auf diese Folge. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch.
Ja, wir hoffen, dass ihr dann wieder dabei seid, vielleicht auch schon diesen Podcast abonniert habt. Natürlich freuen wir uns auch über eine Bewertung. Wir hoffen auch, dass wir die Audioqualität etwas hochschrauben konnten mit dieser Folge. Also wir arbeiten an uns und wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt. Und ja, wir verabschieden uns bis nächsten Monat. Und Elisabeth, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das schöne Gespräch.
Danke dir, Marc. Das war wieder sehr wundervoll, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Mach's gut, Elisabeth.
Wow, bis dann. Tschüss.
Tschüss.